3
wollen
Durchblick
mit Thomas Brezina, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Valerie Huber, Schauspielerin.
Herzlich willkommen, Valerie, hier bei unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du zu Gast bist. Und das Thema heute ist, wie wird man über Nacht berühmt? Denn du hast jetzt im Klammerfilm mitgespielt, mit großem Echo, in der Serie Kids. Man hat dich überall gesehen, Valerie Huber. Und jemand hat dann zu mir gesagt, Wahnsinn, die ist ja wirklich über Nacht berühmt geworden. Jetzt kenne ich dich allerdings schon viele, viele Jahre.
Wirklich lang, nämlich 15 sind es,
glaube ich. 15 Jahre kennen wir uns. Du hast in Tumtum mitgespielt. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch einmal etwas, Durchblick auch ein bisschen zu geben. Wie ist das bei jedem von uns gewesen? Weil es ja einen Turning Point gab und plötzlich ist da so viel in der Öffentlichkeit gestanden, man ist ein viel größerer Begriff geworden. Mhm. Allerdings gibt es erstens eine Vorgeschichte, aber auch, was ist dieser Turning Point? Wann passiert das plötzlich? Mhm. Was ist das? Fang du vielleicht einmal an, erzähl einmal du, wie du das empfunden hast. Ich kann dann auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich war ja bei TomTom auf der anderen Seite, eben ja. als Autor, als Darsteller, als Produzent damals auch. Und du hast dich beim Casting beworben, aber erzähl ein bisschen.
Ja, danke erstmal für die lieben Worte und für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch beiden. Ich sage das wirklich in vielen Interviews, dass du der Grund bist, warum ich jetzt Schauspielerin bin. Damals, also dass ich da mitspielen durfte mit dem Turbo, war für mich das höchste der Gefühle damals. Ich habe Blut geleckt und seitdem hatte ich diesen Traum, das später mal zu machen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, wo ich gesagt habe, Mama, bitte, ich muss später Schauspielerin werden. Das war der Drehtag, wie wir mit einer Windmaschine irgendwie so einen richtig coolen Bluebox-Effekt nachgestellt haben. Und ich bin da so gehangen seitlich und der Wind kam. Und das war mit Alex Schauer eben. Ja, und seitdem verfolge ich das. Aber natürlich, wie du sagst, es dauert Jahre, in dem Fall jetzt 15 Jahre, seit der ersten Berührung mit Film und Fernsehen, dass man jetzt halt da ist, was die Leute halt von außen wahrnehmen.
Jetzt erzähle ich ganz kurz vielleicht hier hinein dein erstes Casting hier.
Ja, weil bitte.
Das war wirklich unglaublich insofern, weil da haben sich ja beworben wirklich hunderte Kinder.
800 Kinder. Habe ich gehört.
Ja, und es wurden dann ungefähr so 60, 70, 80 zum Casting eingeladen,
okay.
Oder?
Okay.
Warst du eine andere Zahl oder ich glaube so viele?
Ich weiß nur, dass am Schluss nur 5 genommen wurden.
Genau, so war es.
800?
Ja, es wurden nur 5 genommen. Aber damals habe ich dann immer so die Finalistinnen und Finalisten gesehen, die Videoaufnahmen eben auch. Und als die erste Aufnahme von der Valerie kam, hat der Regisseur, der Sascha, damals dazu gesagt, du, die war absolut unglaublich. Die ist da gekommen, die hat sich hingestellt, dann hat sie auch noch gesungen. Einfach so, schau dir das bitte einmal an. Und wir haben damals unisono gesagt, die nehmen wir. Nur, und das rückblickend muss ich jetzt etwas sagen, da war ein Funke da. Diese Selbstverständlichkeit und ich wage jetzt zu behaupten, auch dieser Schauspielwunsch, also die Leidenschaft dafür, ohne dass du es noch je gewusst hast, muss in dir gewesen sein. Ich weiß ja nicht einmal, ob deine Mutter gewusst hat, dass du dich beworben hast, weil ich glaube, wie wir sie dann angerufen haben, sie war sehr überrascht.
Nein, weil sie hat mich eigentlich dazu gebracht. Sie hat dieses Ausschreiben im Hort gelesen, weil so, Valerie, möchtest du das nicht machen? Also, ich glaube, ich wäre zu klein gewesen. Und
dann hat sie sich nur so gefreut, dass du genommen
ja,
worden bist.
Aber das Ding ist, ich habe ja vorher schon eben in Afrika, ich bin in Afrika aufgewachsen, bei den ganzen Schulproduktionen mitgespielt und war immer schon irgendwie als Kind auf der Bühne. Deshalb, das war dann schon da. Aber dass ihr das so gesehen habt, finde ich interessant, dass man da irgendwie diesen Spark sieht.
Kannst du dich noch an das erinnern? Wie war diese Situation oder dieses Casting für dich? Warst du sehr nervös?
Nein, eigentlich gar nicht.
Ja.
Aber ich weiß es noch genau, wir mussten eine Detektivszene nachspielen. Also wir mussten hinter 3 Sesseln vorbeikriechen und den Bösewicht sehen und sich kurz erschrecken. Also wirklich wie so eine richtige Detektivszene. Und dann hat der Caster dann gefragt, und kannst du irgendwas noch besonders gut? Willst du noch irgendwas zeigen? Und ich so, ja, ich würde gern singen. Und dann habe ich von John Denver Leaving on a Jet Plane gesungen.
Ah,
das weiß ich noch. Und ja, ich meine, die Freude war riesig, dann bei der Zusage.
Aber es war Selbstverständlichkeit dabei. Es war jetzt nicht, da stellt sich jetzt jemand hin und bemüht sich zu spielen oder so, sondern da war jemand, der hat das gemacht, mit selbst großer Selbstverständlichkeit. Und damals hast du ja auch mit dem Alex Schauer und dem Jim Holderit. Und ich muss jetzt sagen, auch beim Alex, der heute, wie nennt man ihn? Stuntman oder was, wie würdest du?
Freerunner, glaube ich, ist die Bezeichnung. Der ist ein super erfolgreicher Freerunner. Ist bei Turnieren international. Also Wahnsinn.
Na, der ist ja in China da runtergesprungen. Dieses
bei der chinesischen Mauer sogar, glaube ich, oder?
Ja, genau, dieses Wahnsinn. Das kannst du mal auf Instagram anschauen.
Ja, Alex Schauer, ja, super. Über die Häuser springt er. Also Wahnsinn.
Aber der war genauso, der ist gekommen auch und hat dieses, der war auch mit dir im Casting, weil ihr seid beide gleichzeitig gekommen. Und der war genauso. Der ist da gekommen, hat gespielt. Das war immer ein sehr stiller, eher ein sehr ruhiger. Aber ich habe so dieses Gefühl dieser Selbstverständlichkeit. Also ihr habt es nicht so gesehen, noch, aber ihr habt es einfach gemacht und es war nie gespielt.
Ich glaube, es hat mit Furchtlosigkeit ein bisschen zu tun. Also als Kind ist man ja auch generell nicht so vorsichtig, sondern traut sich auch irgendwie mehr. Und wenn man einfach reingeht in so ein Casting und einfach macht und nicht viel nachdenkt. Ich glaube, dieses ganze verkopfte Nachdenken ist, glaube ich, das, was dann im Älterwerden problematisch wird, auch beim Schauspielen. Aber als Kind ist man so frei und man macht einfach. Und wenn dann jemand sagt, hey, probier mal das, dann macht man es einfach. Und ich muss echt sagen, diese 2 Jahre mit Alex und Jim, das war das allergrößte Geschenk. Ich habe so viel mitgenommen für mein Leben davon und echt diese Dreherfahrung und mit diesen tollen Leuten zusammen zu sein und mit dir. Und es war einfach ein Geschenk und ich muss echt einfach nochmal Danke sagen.
Ja, du, ich kann nur Danke sagen, weil wir haben so viele großartige Kinder gehabt und ich bin so stolz, dass so viele eben Schauspielerinnen geworden sind, Schauspieler, Tänzer und so weiter. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Also ich habe ja auch dann sehr viele Rollen eben auf die einzelnen Kinder geschrieben. Also auch Geschichten, weil ich immer gesehen habe, was ist es, was kann man machen? Zug zum Hexentreff oder so.
Das war meine
so.
Lieblingsfolge,
ja, und das war, genau, da seid ihr gehangen nämlich. Und das war absolut großartig. Und diese Begeisterung, die war ja damals eben schon drinnen. Und eben, was du aber sagst, Furchtlosigkeit, ich glaube, da kommt noch etwas. Keiner von euch war verbissen, ich muss das jetzt kriegen. Ah, ich will das jetzt ungefähr. Ihr habt Spaß daran gehabt. Und das hat sich übertragen. So, Michi, wir kennen deine Anfänge von YouTube, wie du mit 14 hast du begonnen, oder?
15, aber ja, 14, 15, sowas.
Nur ich weiß, dass du bereits im Konfetti-TV zu Gast warst, mit 10 Jahren.
Da hast du ein Gedicht. Ich habe mein Gedicht vorgelesen.
Ich habe
einen Gedichtewettbewerb gewonnen.
Wow, ja, weißt du es noch auswendig?
Nein, leider nicht. Ist das nicht traurig? Aber ich werde den Clip rausholen. Ich fand es insofern, ja, das war natürlich sehr aufregend für mich, endlich mal im Fernsehen zu sein, so als kleines Kind. Ich war richtig zitternd. Da war dieser Moderator namens Elmer. Der war eigentlich lieb, der hat mir dann jegliche Angst genommen. Ja gut, ja, offenbar war ich schon als Kind jemand, der gern vor der Kamera wollte, da merkt man es wieder. Und dann habe ich dann halt irgendwann angefangen mit meinen lustigen YouTube-Videos. Das habe ich so nebenbei gemacht, das habe ich in diesem Podcast, glaube ich, schon dutzende Male erzählt. Und dann, ich weiß nicht warum, die Medien, die österreichischen Medien waren immer recht lieb zu mir und haben dann irgendwann mal über mich berichtet. Und da...
Was war damals der Anstoß, diese Videos zu machen?
Ich glaube, ich wollte einfach meinen Freundeskreis unterhalten. Okay. Also für mich war YouTube mehr sowas wie eine Deponie, wo ich diese Videos halt online stellen kann.
Archiv quasi.
Genau, Archiv, weil das war nicht so eine soziale Plattform, wie es heute ist. Und ich glaube dann, als in den Medien manchmal darüber berichtet wurde, da wird halt bei vielen Leuten so der Eindruck erweckt, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt schon 6, 7 Jahre gemacht habe, dass das jetzt, der hat da einmal ein Video online gestellt und das ist gut angekommen, bekannt über Nacht oder Durchbruch als Internetstar oder was auch immer die Leute dann glauben. Und ich finde das manchmal ganz spannend, warum das in den Menschen oder in der Gesellschaft offenbar so drin ist, diese Fantasie des... ich bin jetzt über Nacht berühmt geworden oder was meine Oma oft erzählt ist, vor irgendeiner bekannten Schauspielerin, die einfach die Straße entlang gegangen ist und jemand hat gesagt, ja, das ist sie, die ich für meinen Film brauche. Und ich denke mir so, passiert das? Ist das irgendwie?
Ja, schon.
Haben die Leute Beweise dafür, dass das jemals passiert ist?
Aber die hat ja davor schon, weiß Gott, was alles gemacht. Verstehst du? Das wird ja nie gesehen. Und das, was die Galerie jetzt gefragt hat, da ist ja wieder diese Parallele. Warum hast du YouTube-Videos gemacht? Für deine Freunde. Und nicht, um berühmt zu werden.
Das stimmt wohl. Ich wollte wirklich irgendwie, ich habe in der Schule schon Probleme gehabt, irgendwie meinen Humor durchdringen zu lassen. Mir ist das in einem Video leichter gefallen. Keine Ahnung warum. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein lustiger Clip, den schicke ich natürlich an meine 5 bis 7 Freunde. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum hat das jetzt aber 300 Klicks, wenn ich es doch nur 5 Leuten geschickt habe. Ja, cool. Und dann hat es irgendwie so ganz gut weiterentwickelt.
Aber du warst ja wohl der Vorreiter mit dem ganzen YouTube-Ding, weil das war ja damals noch nicht so groß, oder?
Ich finde, ja, ich war recht früh dran und ich finde es sehr spannend, dass ich das, ja, dass ich mich so irgendwie getraut habe, weil ich habe nicht wirklich, natürlich bin ich diese Generation, wo meine Eltern gepredigt haben, stell ja kein Bild von dir ins Internet.
Du machst dich angreifbar.
Du machst dich angreifbar, sag ja nicht deinen Nachnamen und ich habe natürlich genau gegenteilig gehandelt und mehrere Videos veröffentlicht.
Wieso hast du an einem Gedichtwettbewerb teilgenommen? Das wollen wir jetzt auch noch ganz kurz zurückgehen.
Ich war einfach, glaube ich, ein großer Fan von diesen ganzen Konfetti-TV-Sendungen und dachte mir, naja, die locken die ja mit irgendeinem, keine Ahnung, Stoff, Rolf Rüdiger. Und
mit einem Knabbernossi-Jahresvortrag.
Den möchte ich.
Den Knabbernossi-Jahresvortrag bei Tom Turbo, ja. Ich werde immer noch gefragt, wie viel das ist. Ich weiß es nicht.
Ich habe 100 Mal angerufen, ich habe nie gewonnen. Das war so traurig. Oh.
Na, und ich denke mal, ich glaube, das und dass ich dann ins Fernsehen durfte, war natürlich ein feiner Nebeneffekt. Mhm. Und das ist dann manchmal ganz lustig, wenn das... das ist ein guter Content heutzutage für Social Media, dass ich mir denke, schau, jetzt postet du diesen Clip aus den 90ern, wo ich zum ersten Mal im Fernsehen war.
Ja, ja.
Aber Thomas, haben die Leute bei dir manchmal den Eindruck gehabt, dass du ja einfach so, keine Ahnung, entdeckt wurdest oder so plötzlich im Rampenlicht standest?
Ja, schon. Vor allem als Buchautor. Denn ich habe natürlich ein Riesenglück gehabt. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, da war ich 26 und ich wollte das ja überhaupt nicht. Weil zu dieser Zeit war ich schon extrem aktiv und habe, also, und wie soll ich sagen, auf meine Art erfolgreich. Das hat man nur nicht gesehen.
Was hast du gemacht vorher?
Na, das sage ich dir. Ich habe gleich nach der Matura ja beim Fernsehen als Regieassistent begonnen. Ich habe mit 21 Regie geführt, Kindersendungen. Mhm. Nicht sehr beachtet. Und ja, verstehst du, wenn du beim Kasperl mitspielst und als Puppenspieler stolz drauf bist oder dann später dort Regie führst und du sagst jemandem, ich habe beim Kasperl Regie geführt, grinst dich jeder an und sagt, hahaha, was soll das sein?
Ich finde das sau cool.
Und dann habe ich parallel dazu einen Wettbewerb gewonnen und dann habe ich begonnen, beim Radio Gute-Nacht-Geschichten zu schreiben, das Traumlein kommt. Ich glaube, ich habe 600 geschrieben davon. Wird von niemandem beachtet, wird nicht einmal der Name gesagt. Mir hat es aber viel bedeutet. Und das waren so wichtige Schritte, weil ich damals eben auch sehr viel über Schreiben gelernt habe. Ich habe wöchentlich ein Hörspiel geschrieben fürs Radio. Wow. Fürs Fernsehen damals schon Drehbücher geschrieben. Und schau, und dann waren zwei Sachen sind passiert. Da sehe ich schon auch eine Parallele zu euch. Ich habe durch einen puren Zufall vor die Kamera gewechselt. Ich saß in einer Redaktionskonferenz, so wie hier. Die Sendung hieß Kinderwurlitzer. Und wir haben halt geredet, was wir alles machen. Ich war Redakteur dafür. Und plötzlich sagt die Chefredakteurin, so, wir brauchen aber auch einen männlichen Präsentator mal. Und Kinderprogramm wollten damals Männer nicht wirklich so gerne machen. Und wir haben gesagt, ja, dann schauen wir uns halt um und casten wir und so weiter. Und zu der Zeit habe ich im Radio auch moderiert manchmal. Und sie schaut mich an und sagt, du, ich höre dich manchmal am Abend, wenn ich heimfahre, warum willst du das nicht probieren? Und ich habe gesagt, na, wirklich, träume nicht wirklich zu. Und sie hat gesagt, mach mal Probeaufnahmen. Und dann bin ich zu Hause gesessen und habe mir Sendungen angeschaut, also vom Erwachsenen-Wurlitzer, wie macht man das überhaupt? Was muss man da sagen? Wie ist das? Da habe ich mir vorgestellt, ich bin ja immer hinter der Kamera gestanden, ich muss in diese Kamera schauen. Also ich habe das zu Hause dann durchgespielt, dann bin ich dorthin gegangen mit zitternden, also mit klopfendem Herzen und habe das gemacht und sie hat danach gesagt, du, das ist schön, ja, das machst du, gut. Und plötzlich habe ich jede zweite Woche live eine Stunde moderiert.
Wahnsinn.
Live. Das heißt, wo es rausgeht.
Sofort ins kalte Wasser geschmissen. Wahnsinn.
Genau. So, und so hat das begonnen. Und dann kam eben auch, das war dieser Kindernachmittag Ich und Du, der war vor Konfetti TV. Und da bin ich dann auch Moderator, Präsentator gewesen. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich bin dann später so in so Jurien gesessen, die halt neue Präsentatorinnen, Präsentatoren suchen. Und die Leute, die gekommen sind, die, wie soll ich sagen, eben so verkrampft berühmt werden wollten. Das ist nie geklappt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen. Plötzlich beim Spazierengehen bin ich dann drauf gekommen, dass da Leute mich anschauen oder irgendwas sagen oder so. Das war mir alles nicht bewusst. Ich wollte es einfach nur machen. Na, ich wollte das, den Nebeneffekt nicht so. Ich wollte es...
Ja, aber davor war ja der Wunsch auch nie so konkret da, du willst es vor die Kamera, du willst es jetzt hauptberuflich machen. Wahnsinn. Nein. Also eigentlich ein Zufall.
Ja, ein völliger Zufall. Und dann war es eben so, dass mich ein Verlag gefragt hat, ja, ob ich Bücher schreiben will, weil die haben meine Hörspiele im Radio gehört.
Ja. Es ist alles connected. Ja. Man macht nichts umsonst. Nein. Das ist immer so, wow, wieso mache ich denn das jetzt schon wieder und das bringt nichts. Es kommt alles zurück. Diese Energie, die man rausschickt, es kommt zurück.
Das hast du jetzt super gesagt. Die Energie, die man rausschickt. Und ich sag auch, weißt du, ich sag's immer so, ich war mir für nichts zu blöd.
Voll, ich auch. Ich habe immer alles gemacht und mittlerweile muss man sagen, man muss auch Nein sagen.
Ja.
Das ist immer schwierig. Aber wenn man jung ist und einfach diese Gierde noch hat nach mehr, man einfach alles machen und ausprobieren, warum nicht?
Ja, und man lernt von allem etwas.
Immer.
Ich habe synchronisiert. Ich habe Fernsehserien, also die Synchrondrehbücher geschrieben. Da musst du eben schauen, dass jedes M, jedes B auf den Mund drauf geht und so weiter.
Schwierig.
Da gab es die Serie The Monsters und die wurden dann noch einmal neu gedreht in Farbe und die habe ich 80 Folgen synchronisiert. Boah, jede Menge Zeichentricks und so. Und ich habe so viel dann gelernt über Storyaufbau, also was du machen kannst dadurch oder wie die das machen. Und auch dann oft gesehen, wie die Originaldrehbücher, die ich hatte und was dann wirklich am Bildschirm war, was die dann verändert haben vielleicht manchmal. Das war eine ganz anstrengende Zeit und wenn du den ganzen Tag am Bildschirm Leuten nur auf den Mund starrst und eben laut dazu sagst, welche Sätze du ihnen geben kannst, sitzt du am Abend vor den Nachrichten, schaust dem Nachrichtensprecher auf den Mund und sagst, der ist toll synchronisiert.
Man schaut auf ganz andere Sachen.
Und die, weißt du, aber ich habe daraus gelernt. Naja, und dann kam die Knickerbocker-Bande und die war innerhalb von einem Jahr sehr bekannt.
War das dein erstes Buch, was du rausgebracht hast? Nein.
Ja, Rätsel und Geschichtenmonster.
Das erste Buch war gleich dieser Riesenerfolg.
Das waren 10 Bücher in einem Jahr.
Okay.
Das waren 10 Bücher in einem Jahr.
Hast du die dann auf einmal rausgebracht oder nacheinander?
Jeden Monat ein neues.
Oh, wow.
Jeden Monat ein neues.
War das eine Strategie vom Verlag, das so zu machen, oder?
Also, schau, ich habe mich immer orientiert in England und Amerika. Und in England und Amerika gab es damals sehr viele Buchserien für Kinder, wo monatlich ein neuer Band herauskam.
Okay.
Und das ist was Frisches.
Das ist sehr schlau, sich an Amerika und England zu orientieren. Ja, ja. Weil die sind immer einen Schritt irgendwie voraus, kommt einem so vor.
Und das habe ich damals dem Verlag vorgeschlagen und die haben Ja gesagt dazu. Nur haben sie auch nicht ganz glauben können, dass ich das wirklich so liefere. Aber ich war das gewohnt vom Radio. Und da kommen wir wieder. Das war die Erfahrung, jede Woche ein Hörspiel abgeben.
Mhm.
Na, dann weißt du, was es heißt, ständig Ideen zu sammeln, damit du das machen kannst.
Du warst halt voll der Pionier dann in Österreich, oder?
Ja.
Und dann hattest du diese 10 Bücher in einem Jahr draußen und dann nach den 10 Büchern oder schon währenddessen kam dann auf einmal diese Riesenresonanz dann, oder?
Genau. Also ich war bei Band 6, das war das Phantom der Schule, vor dem Sommer hat man schon gesehen, dass das ein sehr guter Erfolg wird. Und der Verlag wollte mich exklusiv haben. Und plötzlich, und ich war halt so in einem Schaffensdrang, ich habe dann schon die nächste Serie entwickelt, Brontosaurier und Tom Turbo kam dann, drei Jahre später, ja.
Mit 29?
Ja, mit 30 ist mein erstes, also 30 war mein erstes, ist mein erstes Tom Turbo Buch herausgekommen. Und das ist deswegen entstanden und wiederum, weil ein kleines Kind, also kleine, Entschuldigung, aber 5, 6 war er vielleicht, bei einer Signierstunde zu mir gesagt hat, du bist so gemein, du schreibst spannende Bücher nur für meinen großen Bruder. Ich darf sie nicht lesen. Und mein Verleger klopft mir von hinten auf die Schulter und sagt, na, denk da was aus.
Na cool, Wahnsinn.
Und so kam das dann. Und das Fernsehen hat dann, als die Bücher rauskamen, plötzlich zu mir gesagt, wir wollen irgendein Krimi, weißt du, irgendwas, du machst so interaktive Sachen, kannst du dir was ausdenken? Der erste Tom Turbo war für Buchpromotion gebaut, der war überhaupt nicht für eine Fernsehaufnahme gebaut oder irgendwas.
Ja.
Und so hat das begonnen.
Aber das ist interessant, das heißt, es war ja immer ein stetiger Aufbau und das war in dem Sinn, würdest du sagen, nichts umsonst in deiner...
Nein.
Ich finde das so arg, was du für einen Output hast. Also du hast da noch die Bücher und dann da schon die Serie und dann das entwickelt und dann mit 30 und dann... Also bitte, Wahnsinn.
Ich liebe es.
Du hast wahrscheinlich auch sehr viel Energie.
Ja, weil ich mich darauf konzentriere, auf das Wesentliche.
Was ist das Wesentliche?
Das Wesentliche ist, mir Geschichten auszudenken und sie umzusetzen. Ich treffe mich nur mit lieben Freunden. Ich treffe mich nur mit Menschen, mit denen ich wirklich einen herzlichen Austausch habe. Ich gehe auf keine Partys, ich gehe auf keine Feste, um gesehen zu werden oder sonst irgendetwas. Ich schlafe sehr viel.
Ist das Allerwichtigste, schlafen.
Yeah.
Unter 9 Stunden geht gar nichts bei mir.
Ja, ich brauche gute 8 Stunden, weil sonst kann ich nicht schreiben.
Ja.
Ich achte sehr darauf. Ich schaue, dass ich eben Bewegung mache, aber das Wesentliche ist für mich auch aufzunehmen. Ich gehe in England, wo ich ja ein Drittel des Jahres lebe, in London wahnsinnig viel ins Theater. Das inspiriert mich.
Schön.
Weißt du, solche Sachen. Und, aber jetzt reden wir mal viel lieber weiter, Valerie. Gut, jetzt war Tom Turbo. Und nach Tom Turbo bist du mit deinen Eltern nach Amerika gegangen.
Genau, 4 Jahre lang in Washington. Und dann kam ich zurück für die letzten 2 Jahre des Gymnasiums. Und dann nach der Schule habe ich mir gedacht, probiere ich mal die Schauspielschule aus. Und habe parallel zu Politikwissenschaften eben angefangen. Und wollte aber abbrechen nach dem ersten Jahr, weil es mir gar nicht gefallen hat. Mhm. Weil ich zu kämpfen hatte mit den Kollegen und den Lehrern. Die waren irgendwie nicht ganz so nett zu mir teilweise. Und ja, und dann nach der Schule, aber nach 3 Jahren war ich fertig. Und das große Glück war, dass ich sehr schnell eine Agentur in Deutschland bekommen habe. Und dadurch dann eben ganz klein angefangen habe. Ich habe während der Ausbildung sehr viel Werbung gemacht. Also damit angefangen. Und dann, ja, kamen die kleinen Filmprojekte, die kleinen Rollen. Ich war dann ziemlich schnell bei Til Schweiger. Das war auch, glaube ich, wichtig für Deutschland. Und ja, und seitdem ist es halt dann immer wirklich bei mir ganz klein, Step für Step, hat sich immer aufgebaut. Und dann wirklich nach vier Jahren kam dann diese Netflix-Rolle, worauf ich halt immer gehofft hatte, weil Netflix ist halt für einen Schauspieler schon eine ganz andere Bühne, die man bekommt. Die kriegst du im deutschsprachigen Raum sonst einfach nicht. Und ja, das war für mich so ein Bucketlist-Erlebnis und ich habe mich irrsinnig gefreut. Und ja, man merkt ja, dass die Resonanz schon von ganz anderen Ecken der Welt zurückkommt.
Und wie geht's dir damit, dass das jetzt quasi, dass du jetzt eine völlig neue Bühne hast und du ja sehr viele Menschen erreichst, die man das ist ja dann doch auf der ganzen Welt abrufbar.
Es ist jetzt, ist es schon, aber es ist jetzt nicht so durch die Decke gegangen, wo man sagt, ich könnte mich jetzt nicht irgendwie retten vor irgendwelchen Nachrichten. Also das ist ja, gar okay. Nichts. Also alles ganz normal, es war ein Job wie jeder andere und halt mit ein bisschen mehr medialer Interesse dahinter, aber sonst, ja.
Und wie machst du das mit der Energie? Weil du scheinst ja auch viel Energie zu haben. Klingt zumindest so, weil du ja viele Projekte am Start hast. Bist du, also wir haben schon gehört, du schläfst viel. Gibt's was anderes?
Das,
also
ist wirklich, das tust du ja auch nicht, oder?
Also ich schlafe viel. Aber gibt's irgendwas anderes, cool, was dir Energie liefert?
Ja, also dieses Haushalten mit Energie, was Thomas gerade angesprochen hat, ist sehr, sehr wichtig. Dass man wirklich nur die ausgewählten paar Freunde trifft, wo man sagt, das bringt was und hat Mehrwert und das lockt mich nicht aus. Ja. Und am Abend irgendwie, also ich hatte noch nie, dass es mich so feiern und so lang fortgehen reizt. Das wollte ich irgendwie nie. Ich dachte, das ist mir irgendwie zu schade, die Zeit. Ja. Und war doch immer ein bisschen so ein Außenseiter dadurch. Aber ja, Energie, schlafen, viel Sport, also Sport und gesunde Ernährung ist total wichtig. Und natürlich von seinem Partner bekommt man super viel Energie zurück im Optimalfall. Ja.
Welchen Sport machst du, wenn ich fragen darf?
Momentan gehe ich ins Fitnessstudio. Ja. Früher habe ich viel Kampfsport gemacht. Ah. Ich habe einen schwarzen Gürtel.
Super.
Und Skirennen bin ich früher viel gefahren. Also Skifahren ist auch.
Passt alles zusammen. Ja. Du, Michi, hast du eigentlich, darüber haben wir nie so geredet, empfindest du dein Leben, deinen Werdegang, deine Karriere als etwas, das einfach nur dahin fließt oder siehst du da auch absolute Meilensteine?
Aha, gute Frage. Natürlich gibt es gewisse Meilensteine, wo man denkt, wie als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe und das gut angekommen ist, das hat mich gefreut und vor allem hat es gewisse Dinge ein bisschen greifbarer gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel nur an meine Verwandtschaft denke, denen das manchmal zu meiner Tante Gitti oder wem auch immer relativ wurscht war, wenn ich irgendein gut geklicktes Video veröffentliche. Aber ich glaube, in Österreich ist es schon noch immer so, dass du sagst, ah, der hat jetzt ein Buch auf den Markt gebracht, das sie gut verkauft.
Sich das auch zu trauen, finde ich, also bei euch beiden, dass man einfach sagt, mit, weiß nicht, mit 20 in deinem Fall, ich weiß nicht, wie alt du warst.
Ja, 25
so. Auch sowas, dass man einfach sagt, ich mache mich jetzt so, also ich gehe in die Öffentlichkeit, bringe ein Buch raus. Wie cool ist denn das? Und dann auf solche Resonanzen zu stoßen, das ist ja ein Wahnsinn.
Woher kam das eigentlich? Das weiß ich auch nicht.
Mit dem Buch?
Ja.
Mhm. Es war ein bisschen fast Kalkül, weil ich natürlich auch mitbekommen habe in Amerika und England, dass sehr viele dieser Influencer oder YouTube-Persönlichkeiten ab einer gewissen Reichweite dann ein Buch veröffentlichen. Mhm. Und ich dachte mir, das war ja bei mir wirklich schon sowas ab 12. Ich habe immer gern geschrieben, nicht nur Gedichte für Konfetti-TV, sondern auch irgendwelche Geschichten, dass ich gerne ein Buch veröffentlichen würde. Und dann dachte ich mir, yes, ich warte aber, bis ich 100.000 Abonnenten habe, damit das so eine knackige Zahl. Und dann schreibe ich so ein Konzept oder ein Exposé und schicke das halt an Verlage.
Das ist halt praktisch, weil du ziemlich so einen Grundstock an Fans hast, die das dann lesen.
Ich habe mir das auch gedacht. Und ich habe dann sehr viele Statistiken in dieses Buchkonzept reingegeben, wo ich gesagt habe, schau, das sind, ich habe 80% Frauen, die ich erreiche, zwischen 18 und 34. Und viele Verlage fanden das ein bisschen lustig. Aber wieder andere waren auch dankbar dafür, dass ich so viele Statistiken reingebe. Oh ja, und dann hat es irgendwann geklappt.
Du warst der eigene Agent.
Das kann da ja nichts Besseres passieren als Verlag, als dass du weißt, wen du damit erreichen wirst. Genau. Und so hat sich so ein bisschen entwickelt. Und ich würde schon sagen, also ich denke dann selten im Moment an Meilensteine oder es kommt mir in den Momenten zuvor, als wäre das jetzt ein Meilenstein, oder? Aber dann so ein paar Jahre später denke ich mir, ja, war eigentlich cool.
Und man müsste viel öfter, finde ich, stehen bleiben und sagen, hey, schau mal, wie cool, was gerade passiert. Vor ein paar Jahren wäre das mein größter Traum gewesen. Dankbar sein jeden Tag und wirklich mal einfach Stopp sagen, hey, look at all this. Und
das habe ich verpasst zum Beispiel. Ich sage euch, ich bereue nicht viel im Leben, aber ich bereue etwas. Bei mir ist das dann so irre losgegangen, weil dann war eben die Bücher, die Popularität beim Fernsehen, dann kam eben Tom Turbo. Weißt du, das ist weitergegangen weiter und das ist dann so durchgerast. Ich habe geschrieben, ich habe das gemacht, jenes gemacht. Und ich habe rückblickend dieses Innehalten und sich einmal freuen, was da kommt, das habe ich damals aus meiner heutigen Sicht ein bisschen zu wenig gemacht. Ich mache es heute sehr und sehr bewusst.
Naja, weil du wahrscheinlich immer mehr und immer getriebener warst und ich muss das und das alles noch erreichen und machen.
Genau, und das war auch für mich ein Punkt, auch rückblickend eben, wo ich sage, als ich erfolgreich wurde, war es jetzt nicht so, dass ich ruhiger und gelassener oder sonst was wurde, sondern ich wurde getriebener, ich habe auch mehr Angst bekommen. Mhm. Weil wenn du plötzlich eine Nummer 1 auf der Bestsellerliste hast und du schreibst das nächste Buch, dann denkst du, wo wird das landen? Wie ist denn dir gegangen?
Na genau so, weil das ist es ja, ich erkenne mich da gerade sehr wieder, weil ich das in dem, gut, mein erstes Buch ist gut angekommen und ich habe mich da so, würde ich sagen, einen Tag lang gefreut und dann dachte ich mir, na gut, jetzt mal schauen, dass das nächste Jahr gut ankommt.
Ja, der Druck also, wird immer größer.
Eigentlich schade, aber wie hast du es dann gelernt? Weil ich finde, man muss sich da ja wirklich bemühen, dass man sagt, ich genieße das jetzt.
Na, heute kann ich mich darauf, so wie die Valerie gesagt hat, innehalten und mich darüber freuen. Und wenn heute etwas gut läuft, dann freue ich mich, dann feiere ich das.
Natürlich feierst du?
Mit dem Ivo, wir stoßen an.
Ja, so aktiv, wir stoßen jetzt einfach mal an
auf
etwas. Das ist so wichtig.
Genau so ist es. Und wir reden drüber und wir freuen uns. Wenn ich allein bin und irgendwas ist, also in London bin ich ja doch sehr, sehr viel allein, wenn ich arbeite, dann freue ich mich allein. So ist es. Ja? Und dann gehe ich spazieren, grinse vor mich hin und sage, boah, ist das fein. Aber es ist genau das, was die Valerie sagte, du musst dir die Zeit dafür nehmen. Das glaubt man immer so, man bricht in Euphorie aus, wenn irgendein Erfolg ist. Meistens ist man so damit beschäftigt, alle Hände voll zu tun, mit damit sozusagen umzugehen. Und bei dem Erfolgsdruck, der dann kam und der ein bisschen natürlich, weißt du, Verleger waren dann auch so, die haben natürlich so eine Erwartungshaltung, jetzt muss das nächste wieder ein Erfolg werden oder es kommt jemand anderer, du schreibst beim anderen Verlag, es muss. So, und das muss ich ehrlich sagen, das war schrecklich für mich, das war auch sehr viel für mich. Da habe ich längere Zeit gebraucht, bis ich draufgekommen bin, auch jetzt im Nachhinein. Die ganzen Erfolge sind deswegen entstanden, einfach weil ich es machen wollte. Also die Geschichten, die ich einfach erzählt habe, ohne irgendein Kalkül, ob das jetzt jemandem gefallen könnte oder nicht, sondern einfach aus mir heraus, die sind auch langfristig jetzt wesentlich besser gelaufen. Und dann habe ich irgendwann einmal kapiert, wenn ich sitze, schreibe und eben mir vorstelle, dass ich das jemandem erzähle, das war es übrigens immer, was ich auch in der Anfangszeit gemacht habe, ohne es zu wissen, und über nichts anderes denke, als hören mir die Leute zu, oder Kinder oder jetzt eben auch Erwachsene, hören mir die zu, ja oder nein. Dann funktioniert es. Und das war die größte Lektion. Na, Instagram, du weißt das ja genauso, Postings von Instagram, man plant, man tut, man macht, dann postet man und es läuft so, bla bla bla. Und dann postest einfach was geschwind heraus, also nicht geschwind, sondern zack, aus der Emotion und aus dem, und plötzlich kommt das irrsinnig gut an. Dieses auf sich vertrauen, warum man es eigentlich macht oder auch gemacht hat, und das ist ja dieser innere Antrieb. Das halte ich hier für das Wichtigste. Aber ich muss wirklich sagen, wie das alles so ganz toll geworden ist, das war eher eine Zeit, wo ich glücklich war, aber es war belastend.
Kann ich dazu eine Frage stellen? Hattet ihr schon eben zu der Zeit mit Anxiety zu tun, also mit so Angst? Störungen, ich weiß nicht, wie man das...
Wieso sagst du auf mich? Natürlich.
Da fang an zu arbeiten, ich möchte es monologisieren.
Ja, Entschuldigung. Nein, es ist überhaupt kein Monolog.
Ich sag sofort ja und ich erzähle es dann. Aber
ja, besonders muss ich sagen, als ich dann beschlossen habe, auf die Bühne zu gehen und aufzutreten, ich hatte dieses innere Verlangen, das zu machen. Und ich habe immer so dieses Bild gehabt, ich will nicht am Sterbebett liegen und das nie ausprobiert haben. Und gleichzeitig war es jetzt so eine Sache, von der ich sehr angespannt war. Und das würde ich sagen... Schon 2-3 Jahre lang, wo ich mir dann echt gedacht habe, bin ich vielleicht mit diesem Bühnenprogramm am falschen Weg. Es hat mir grundsätzlich, wenn ich mal auf einer Bühne war, total Spaß gemacht, aber dann so oft war es so 3 Tage vorher oder eine Woche vorher, dass ich mir dachte, oh, nächste Woche muss ich da schon wieder. Und das hat mich schon sehr gestresst. Ich war dann auch kurzfristig, habe ich das sehr lange mit einem Therapeuten geklärt, der dann so gemeint hat, so, ja, oh, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Okay.
Woher das kommt, aber ich muss, ja, es ist dann leichter geworden mit der Übung. Oder was meinst du genau mit der Angst? Dann vor dem Schaffen oder vor dem...
Naja, wenn der Druck eben so groß wird, eben etwas auf dem Level rauszubringen, was genauso gut wird wie das letzte oder noch besser. Dass man vielleicht dann denkt, schaffe ich das, kann ich das? Und dann eben Stress und eben dieses kurz von der Panikattacke stehen zum Beispiel. Sowas, ja, Anxiety ist das. Ich weiß echt nicht, was das deutsche Wort von Anxiety ist.
Angst.
Ich glaube, es sind Ängstlichkeit, Angstzustände.
Furcht, ja. Angstzustände.
Ja, natürlich, das habe ich schon, es habe ich jetzt zum Glück weniger, ich weiß auch nicht wodurch, früher war ich schon also ein Panikattackenmensch, besonders wenn ich das Gefühl hatte, es gibt so viele Erwartungen an mich und die Leute wollen, dass dies und jenes klappt. Irgendwie ist mir ein bisschen wurscht worden, es soll jetzt auch nicht blöd klingen.
Ja, natürlich. Nein, das ist aber das Wichtige.
Super, wenn du das kannst.
Ja, aber es hat sich jetzt auch kein Schalter umgelegt oder so, es ist einfach laufend ein bisschen besser geworden.
Man wird einfach, man wird gemütlicher, ruhiger, oder?
So ist es tatsächlich.
Weißt du, ich habe ja einen Spruch und zu dem stehe ich bis heute. Ich sage, ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, aber ich habe immer jemanden an der Seite gehabt, eine Art Coach oder eine Unterstützung, weil der wirbelt ja da los. Also wenn du viel machst im Leben, auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst und wenn du was tust, sage ich, dein engstes Umfeld kann dich bis zu einem gewissen Grad unterstützen, aber du darfst die Menschen auch nicht überfordern. Es ist gut, jemanden Neutralen zu haben, mit dem man über Dinge reden kann, der das auch vielleicht anders sieht oder der das ausgleichen kann. Und das war mir immer so wichtig und das hat mir sehr geholfen. Jeder glaubt, ich bin ja immer so fröhlich und so weiter. Bitte, ich habe es, glaube ich.
Kann man nicht sein.
Nein, ich habe es, glaube ich, auch oft genug öffentlich gesagt. Ich weiß nicht, ja, ich hoffe es zumindest, dass ich sage, nein, ich bin es nicht. Ich habe nur gelernt, mit den Dingen anders umzugehen. Und das, was ich über mich zeige oder poste, ist einfach deswegen, ich sage, das möchte ich in die Welt hinaussenden. Und ich schicke ja auch hinaus, wie ich gelernt habe, mit Dingen umzugehen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Also Anxiety, Angst oder Versagensangst oder Angst eben, das ist, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Es hat diesen James Stewart, diesen Schauspieler in Amerika gegeben, der war weltberühmt. Also ich meine, das sind heute Mein Freund Harvey oder so, das könnt ihr heute noch finden, das sind Schwarz-Weiß-Filme, aber super. Es war ein super Schauspieler. Der ist jedes Mal am letzten Drehtag vom Set gegangen und gesagt, das wird wohl mein letzter Film gewesen sein. Ich glaube nicht, dass mich jemand noch will. Der Mann war ein Superstar. Und ich sage euch, dass Schriftsteller, mit denen ich irgendwo Kontakt hatte, und ich frage die Leute auch über Zweifel und so weiter, und dann haben mir manche den Satz gesagt, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, denke ich mir immer, jetzt werden es drauf kommen, dass ich das eigentlich nicht kann.
Ja.
Das, ich glaube, es hat jeder. Und ich finde es so super, wenn das Menschen zugeben.
Ja.
Ja.
Der Umgang damit ist es. Und wenn du das wegschieben willst, drückt es 5-mal so stark.
Ich glaube, dass Social Media eine richtig negative Auswirkung auf das Ganze hat. Weil wir sehen immer nur, wie super gut es allen geht, wie perfekt ihre Leben sind und dass wir da mithalten müssen. Und dieser Druck, einfach glücklich zu sein, das und das mit dem Alter erreicht haben zu müssen, ist heute, glaube ich, stärker als die Jahre davor. Und ich glaube, dass das einfach so einen wirklichen Druck, Pressure aufbaut. Und dass Leute da schon sehr früh mit sowas wie Anxiety zu kämpfen haben. Aber was du gesagt hast, ist, dass man sich einfach jemanden holt, mit dem man sprechen kann. Ich glaube, das kann wirklich auch jeder einfach mal ausprobieren. Weil ich glaube, das ist etwas, was sowas Schönes und Gutes ist. Und in Amerika ist es normal, dass jeder zu einem Shrink geht. Warum ist es bei uns nicht so? Da geht man auch zum
Zahnarzt.
Paul sagt das immer, da geht man auch zum Doktor, wenn man körperlich leidet. Warum geht man nicht?
Nein, man geht zum Experten.
Genau.
Und die Psyche, das Menschliche, wie man auf Dinge reagiert, braucht einfach einen Experten.
Ja, sehr so.
Der die richtigen Fragen stellt oder das Richtige rät oder sonst was auch anleitet. Also diese Meditation, mir wurde das oft empfohlen, wird mir immer noch, und ich sage jetzt gleich dazu, ich schaffe das heute wesentlich besser, vor allem deswegen, weil ich dadurch ein bisschen gelernt habe, zu sehen, dass die Gedanken wie auf der Autobahn vorbeirasen, wie Autos. Und die Geschichte ist nur, wenn du nur auf einen starrst oder in das Auto einsteigst, dann ist es schlimm. Aber wenn du sie vorbeiziehen lässt und wie auf der Autobahn stehst,
das ist ein schönes
und das ist Meditation. Mhm. So, bitte, wenn jetzt jeder glaubt, ich sitze jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde und am Abend wieder eine halbe Stunde, nein.
Tust du nicht.
Aber meditierst du aktiv jeden Tag? Doch?
Ja, aber ich mache so verschiedene Übungen. Es gibt Tapping, das ist eine Meditation, da klopfst du ins Gesicht und überall hin und die sagen dir Sprüche dazu. Das sind Akupressurpunkte, die sagen das genau an und das funktioniert super. Tapping heißt das. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich mache so verschiedene Sachen, weil ich immer wieder was suche. Aber vor allem ist es dieses Durchatmen und jetzt zu versuchen, eben nicht in diesem Gedanken hängen zu bleiben, sondern durchzuatmen und einfach zu schauen, was zieht da vorbei. Mhm. Das sind Dinge, die ich gelernt habe. Weißt du, ich möchte nur nicht den Eindruck erwecken, ich bin so diszipliniert, dass ich das ständig mache oder so, weil das wieder Druck vielleicht auf andere macht. Und ich sage, nein, bitte.
Du betonst
geht ja auch nicht immer.
Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Aber etwas zu tun und damit umzugehen, das halte ich das Wichtige. Ja. Jetzt tritt bei uns eine Pause ein. Ich glaube, wir haben einen sehr spannenden Durchblick heute.
Ich musste sie jetzt mitschreiben sollen, aber ich werde
mich. Du kannst dir die Folge anhören.
Sehr gut, damit du so alles aufwärmen kann. Diese ganzen Learnings, ich für meinen Teil habe Durchblick.
Das ich auch. Ich viele Interessantes erfahren. Valerie, vielen Dank auch für deine Offenheit und alles, was du erzählt hast. Also man sieht dich in Netflix, im Klammerfilm und bist du auf Social Media auch unterwegs?
Ja, klar, leider.
Wo überall?
Auf Instagram und Facebook. Ich bin leider ein bisschen zu abhängig, wie viele, glaube ich, in unserem Alter. Und ich würde gerne ein bisschen weniger Zeit drauf verbringen, aber ich schaffe es noch nicht ganz. Aber ja.
Sie ist positiv. Leute freuen sich auch mit dir zu teilen. Klar. Auf Valerie Huber bist du?
Genau, Valerie Huber.
Super. Ja.
Das heißt, ich danke euch, es ist total schön.
Ja, wir danken dir. Also dann, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute.